Ja, guten Tag miteinander. Das ist die Sommershow auf dem Nebelspalt. Und heute habe ich wieder ganz einen extrem spannenden Gast, nämlich Hans-Jörg Bertschi. Hans-Jörg Bertschi ist Unternehmer aus dem Aargau. Herzlich willkommen.
Freut mich, da zu sein.
Ja, super. Hans-Jörg Bertschi ist Miteigentümer von der Bertschi AG in Dürrenäsch. Und ihr habt dort sicher das auch schon mal gesehen. Eisenbahnwege mit der Aufschrift Bertschi Dürrenäsch, kann ich mich sogar erinnern als Kind. Die gibt's also schon lange. Es ist ein Familienbetrieb, wie gesagt. Und es ist einer von den grössten Logistiker in der Schweiz. Und zwar international tätig. 97% haben sie mir gesagt. 97% von ihrem Geschäft machen sie im Ausland. Der Hans-Jörg Bertschi ist aber auch bekannt worden, jetzt als Co-Präsident von der Autonomie Suisse. Das ist ein Verband, kann man sagen, oder ein Verein, ein Wirtschaftsverband, wo sich sehr kritisch auseinandersetzt mit den verschiedenen neuen bilateralen Verträgen, die wir da schliessen sollen. Wir haben einmal ein Rahmenabkommen gehabt. Jetzt wissen wir gar nicht, wie es heisst. Was ist Ihr Lieblingsbegriff, um das zu bezeichnen?
Ja, weil es eigentlich inhaltlich nicht viel anders ist, wie das bisherige Rahmenabkommen, sage ich Ihnen, Rahmenabkommen 2.0.
Gut, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, das kann ich auch offenlegen, wir sind beide ein bisschen kritisch, aber wir wollen jetzt heute mal ziemlich genau beschreiben oder besser gesagt analysieren, warum ist das nicht ein gutes Abkommen. Wir haben zwar noch nichts endgültige Verhandlungsergebnis, das ist klar, es wird jetzt dann bald einmal verhandelt, der Bundesrat wird jetzt noch im März dann das Verhandlungsmandat beschliessen, dann wird verhandelt, aber Insider, und wir sind jetzt da Insider, wissen, eigentlich hat man schon alles ein bisschen ausgehandelt. Jetzt aus Ihrer Sicht und aus der Sicht von Ihrem Verband, wo sehr viele namhafte Unternehmer tätig sind, wo wirklich ein Wirtschaftsverband ist, was ist das Problem?
Ja, das Grundproblem ist, da dass die Schweiz natürlich mit dem Vertrag relativ viel Souveränität und Eigenständigkeit würde einbüssen, dass sie Gesetze in Zukunft müsste dynamisch oder automatisch übernehmen. Dass, wenn es unterschiedliche Meinungen gäbe, dass der EuGH eine starke Position in der Streitschlichtung hat. Und was wir von der Wirtschaft aus, von den Unternehmern aus, Familienunternehmer typisch, einfach sehen, ist grosse Bedenken, dass mit dem sehr viel bürokratische Gesetze von Brüssel in die Schweiz importiert werden, da müssen umgesetzt werden, was denn die positiven und guten Standortbedingungen, die wir heute als Schweizer Unternehmen noch haben, in den weltweiten Tätigkeiten würde unterminieren.
Jetzt EuGH noch schnell kurz als Begriffsklärung. Das ist der Europäische Gerichtshof. Das ist eigentlich das oberste Gericht von der EU. Dort fängt es ja schon ein bisschen an, oder? Das haben Sie schon mal angesprochen. Das ist eigenartig, wenn eine Gegenpartei, und die EU ist eine Gegenpartei, im Konfliktfall darf selber ihr das Gericht stellen. Das ist, ich meine, Sie sind Ökonom, ich bin Historiker, wir kommen nicht raus, mal, wir wissen, das ist eigentlich sehr unüblich.
Das ist sehr unüblich. Das wäre das erste Mal überhaupt weltweit, dass Verträge zwischen zwei Staaten, bilaterale Verträge abgeschlossen würden, zwischen zwei entwickelten Staaten, wo nicht eine neutrale Schiedsgerichtbarkeit vorgesehen sind, sondern wo quasi das Gericht von der einen Seite würde entscheiden. Das wäre gleich, wenn sie in einem Fußballclub spielen, ein Auswärtsspiel müssen machen und die Partei dort dann gerade den Schiedsrichter würde stellen. Das ist ungebräulich und, macht eigentlich keinen Sinn.
Ist auch unfair, oder?
Ist ja nicht korrekt.
Ist unfair, ist oder? Das geht doch nicht. Das ist ja nicht der Witz vom Schiedsgericht. Vielleicht zuerst mal zurück. Ich glaube, wir würden gerne zwei grosse Themen besprechen. Das eine ist wirklich, wie sieht es aus der Wirtschaft? Sehr praktisch, sehr konkret. Und nachher das Staatspolitische, wo wir jetzt schon ein bisschen angetönt haben. Aber jetzt einfach mal aus der Wirtschaft raus. Die Economie Suisse ist der Spitzenverband von der Schweizer Wirtschaft nach wie vor. Die sagen, das Abkommen ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen unbedingt den sogenannten privilegierten Zugang, tönt immer schon schön, zum Binnenmarkt. Sie sind auch in der Wirtschaft, sie sind auch in der Exportindustrie, sie sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Was verstehen Sie nicht, wo die Economie Suisse besser versteht als Sie?
Also das Grundproblem, glaube ich, das wir haben, ist, dass die Economie Suisse einfach wenige ganz grosse Konzerne vertreten und möglichst ein grosses Gebiet wollen, mit einer einheitlichen Gesetzgebung, weil das für einen Konzern vielleicht ein bisschen einfacher ist. Wir als Schweizer Unternehmen, die aus der Schweiz aus weltweit tätig sind, wir haben den Zugang zum Binnenmarkt, auch ohne diese Verträge. Das ist wie alle anderen, auch die Amerikaner, auch die Koreaner, importieren sehr viel und verkaufen viel Produkte und Dienstleistungen im EU-Markt. Die Schweiz hat sogar eine gute Stellung. Sie hat auch ein Freihandelsabkommen. Ist sogar besser gestellt als der andere. Also, dass da Angst gemacht wird mit einem möglichen Marktzugang und wir verlieren, das ist einfach falsch. Ökonomische Studien haben gezeigt, dass die Auswirkungen von dem Abkommen bezüglich Bruttosozialprodukt im 0,x% liegt, also fast vernachlässigbar ist. Und das ist auch die Frage, welche Nachteile tun wir uns dafür einhandeln? Das ist die ganze EU-Bürokratie in der Schweizer Gesetzgebung. Mhm. Und wir als Familienunternehmen, wir denken eben nicht kurzfristig wie die grossen Konzerne. Wir denken langfristig. Wir denken in Generationen. Wenn die Firma können die nächste Generation weitergeben, dass die mit Standort Schweiz auch erfolgreich sind. Und wir sind überzeugt, dass wir da massiv darunter leiden. Also der Preis von dem Abkommen ist viel zu hoch für das bisschen, was Verbesserung bringt im
Abzug. Sagen Sie mal jetzt ganz konkret Ihre Firma. Wir haben eben, Sie haben es gesagt, wir haben das Freihandelsabkommen von 1972, wo eigentlich nicht zur Diskussion steht, das ist offensichtlich klar. Und wir haben die bilateralen Verträge seit dem Jahr 2001. Für Sie als Unternehmen die bilateralen Verträge, wenn die jetzt einfach würden wegfallen und der sogenannte privilegierte Zugang nicht mehr da wäre, was würde passieren? Was würde das Sie kosten?
Es hat punktuell kleine Auswirkungen, das ist sicher so. Aber wenn man es anschaut, auf welchen Märkten ist man erfolgreich schlussendlich, aus der Sicht von der Schweiz jetzt, Schweizer Firmen, die exportieren, Dienstleistungen oder Produkte exportieren, dann muss man einfach sagen, unsere Produkte sind entscheidend, nur wir anbieten. Der Innovationsgrad für unseren Produkt, das ist entscheidend für einen Erfolg. Mhm. Und wenn Sie jetzt die letzten 20 Jahre anschauen, wenn wir die bilateralen haben, sind unsere Exporte aus der Schweiz nach Deutschland gesamthaft um 60% gestiegen. Mhm. In der gleichen Zeit sind sie aber nach Amerika um 150% gestiegen. Amerika hat Deutschland überhaupt vor 2 Jahren. Jetzt ist es schon 15% höher als Deutschland, der Export von der Schweiz nach Amerika. Mhm. Also das sind die Faktoren, die entscheidend sind. A, unsere Produkte, B, der Empfangsmarkt, wie gross sind, wie schnell wachsen sie, wie wir uns positionieren. Mhm. Das sind die entscheidenden Grössen. Die Handelsverträge sind auch wichtig, aber sie sind nicht entscheidend.
Sie haben vorhin gesagt, eben, ein paar Details haben wir dann vielleicht Schwierigkeiten. Einfach konkret, dass sich der Zuhörer mal vorstellen kann, was das eigentlich heisst. Fällt noch etwas ein, wo Sie heute würden sagen, ja, Bilaterale haben einen Vorteil für uns?
Es kann vielleicht dem einen oder anderen nur ein Dokument mehr brauchen, ein Papier mehr brauchen, das sind so die
Vorteile. Was ist mit der Personenfreizügigkeit? Ist das nicht, die Wirtschaft sagt immer, das brauchen wir. Das ist ganz nötig, wir sind ein kleines Land, wir brauchen Fachkräfte, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel, das ist glaube ich unbestritten. Können wir ohne das leben?
Ja, natürlich, wir können ja unsere Einwanderung so steuern, wie wir es wollen. Wenn jetzt Freizügigkeitsabkommen da wäre mit der EU, ich bin nicht der Meinung, man sollte das aufheben, aber wenn es kein Stau wäre, könnte man es mit den Engländern machen, dass man wirklich nach der Qualität der Mitarbeiter, die man rekrutiert aus der Welt, uns entsprechend würde positionieren in der Schweiz. Also ich glaube, da hätten wir eigentlich kein Problem, es braucht ja eine andere Politik.
Und wieso sagt man denn einen privilegierten Zugang? Was ist denn privilegiert im Vergleich zu China? China ist auch ein wichtiger Markt für Sie, oder? Wahrscheinlich wachsender Markt. Ja, zurzeit ist es ein bisschen schwierig, aber ich sage einfach, es ist ein wichtiger Markt. Wo sind wir privilegiert in der EU?
Also, heute sind wir primär privilegiert, wenn wir ein Freihandelsabkommen haben.
Warum?
Das Zweite ist einfach die gegenseitigen Anerkennungen, die über den Binnenmarkt kommen. Das gibt marginale Vorteile. Aber die fallen in das Gewicht, wenn man einfach dem gegenübersetzt, den ganzen Bürokratieimport, den wir machen. Unsere Firma hat 20 von diesen 27 EU-Staaten haben wir Tochterfirmen. Und wir sehen in diesen Ländern, was das heisst für diese Firmen.
Sagen Sie mal konkret, was das heisst.
Wie sehen Sie das Beispiel? Steuerprüfung. In der Schweiz eine Steuerprüfung von einer Firma geht 2 Tage, vielleicht 3 Tage. Für 1000 Mitarbeiter. In Deutschland, wenn Sie eine Firma hat mit 30 Mitarbeitern, dann haben Sie 3 Beamte, 3 Monate. Im Büro innen, um das alles, jede einzelne Quittung anzuhocken. Das ist eine unglaubliche Bürokratie, die halt in der EU immer dichter wird. Jetzt auch mit dem neuen Lieferkettengesetz, das in Diskussion ist, wo sie NGOs bekommen, die gegen sie klagen können, weil vielleicht das Vorprodukt, das sie bezogen haben, aus Afrika möglicherweise Kinderarbeit involviert hat. Das muss man prüfen, das ist richtig, ob etwas involviert ist. Aber es wird einfach Beweislast in sehr vielen Fragen wird umgekehrt und gegen die Wirtschaft gerichtet. Und ich glaube, wir müssen in der Schweiz aufpassen, dass nicht solche Verhältnisse bei uns auch zum Tragen kommen.
Das ist vielleicht noch ein interessanter Fall, dass Lieferketten nicht gesehen, die Richtlinie, sagen Sie in der EU. Und soviel ich weiss, ist, das kommt, oder? Das ist, glaube beschlossen, das kommt. Und ist ja eigentlich indirekt eine Wiedereinführung von der Konzernverantwortung, oder? Wenn man streng ist, oder? Also, wir haben das abgelehnt in der Schweiz. Und jetzt könnte es eigentlich über den Weg von der EU dann reinkommen.
Natürlich, unter dem Stichwort Level Playing Field, im Zusammenhang mit diesen neuen Verträgen. Müssen wir damit rechnen, dass das auch, wie viele andere, es gibt Dutzende von anderen Gesetzen, die sehr, sehr bürokratisch und umfassend sind, die in der Regel noch zusätzlich sind zu den nationalen Gesetzgebungen der EU, die wir dann alle müssen umsetzen.
Ich glaube, den meisten Schweizer ist das klar. Oder dass die anderen Länder bürokratischer sind. Das erleben wir sogar in den Ferien. Oder? Wenn wir irgendetwas Problem haben mit den Behörden, über Italien, Frankreich oder Deutschland, ist immer ein bisschen aber auch Amerika, ja. ist immer komplizierter als der Schweiz. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Ja, aber
es gibt auch Statistiken, die da zeigen. Oder es gibt Studien, die jedes Jahr neu erhoben wird durch ein kanadisches Institut. Mhm. Und da ist die Schweiz in Europa weit voraus, auf dem 5. Platz weltweit. Die grossen EU-Länder sind Deutschland, Frankreich, Italien zwischen Platz 25 und Platz 50 weltweit. Also, da hat es Entwicklungsländer, die besser sind bezüglich Bürokratie, die deutlich besser sind, wenn viele von den grossen EU-Ländern.
Aber würdest du sagen, ist das jetzt irgendwie eine kulturelle DNA oder ist es einfach auch der Fakt, dass ein grosses Land zu mehr Bürokratie neigt? Ich glaube, sie wissen das besser. In der EU sehen sie sicher auch Geschäfte in kleineren Ländern, Belgien, für Dänemark oder Holland. Ich habe das Gefühl, dort ist es auch nicht so schlimm.
Es hat schon auch noch Nuancen zwischen den Ländern und es ist natürlich typisch so, dass vielleicht einer der frankophone Teil zu einer Überbürokratisierung neigt.
Also der römische Teil,
in Deutschland und in der Schweiz wird es dann total umgesetzt und in den römischen Ländern wird es dann auch nicht gleich umgesetzt wie in anderen Ländern. All diese Spielereien gibt es natürlich in der EU.
Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, und das sagen auch die Bundesbehörden, ja, wir übernehmen ja sowieso alles. Wir haben den autonomen Nachvollzug, das ist ja so eine Begriffsprägung, die sehr stolz sind, wie es so ironisch ist, wie es so genial ist, wie es so zeigt, wie literarisch begabt die Leute sind bei uns in der Bundesverwaltung. Aber das ist schon ein Argument, oder? Wir übernehmen heute schon sehr, sehr viel. Was macht denn das für einen Unterschied, wenn wir mit diesen neuen Rahmenverträgen als Zeug gerade automatisch übernehmen?
Also, ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, wenn Sie das übernehmen, was Sie als sinnvoll empfinden. Und wo sie verhindern wollen, dass sie quasi eine Doppelspurigkeit mitmachen für die Schweiz und für Deutschland. Das macht ja Sinn, dass man das vereinheitlicht und übernimmt. Alles automatisch übernehmen, da geht es ja dann um sehr schwierige Fragen, heikle Fragen. Wie beispielsweise die ganze Unterwanderung von den Sozialversicherungssystemen, wo könnte durch das einfach in die Schweiz hier, überwälzt werden. Viele andere Fragen, wo jetzt auch Interessengruppen interessieren, wie die Umsetzung und Nutzung von der genmanipulierten Pflanzen im Lebensmittelbereich. Also, wir sind einfach, ich kenne vor allem diese Regulierungsfragen, sind wir wie Herr im eigenen Haus, oder? Wir müssen einfach alles übernehmen, was durch Dritte beschlossen worden ist. Und wenn wir noch immer nicht einverstanden sind, ist noch der Richter von der Dritten, der entscheidet, welche Gegenmassnahmen gegen uns jetzt ergriffen werden können. Und ob die noch verhältnismäßig sind oder nicht.
Wobei jetzt sagt der Bundesrat, ja, wir müssen nicht alles übernehmen. Wir müssen einfach dann nachher die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen in Kauf nehmen. Und Ausgleichsmaßnahmen, das tönt so friedlich. Da hat man das Gefühl, ja, da gibt's vielleicht irgendwie, ich weiss auch nicht, eine kurze Buß, 40 Franken. Was ist das Problem? Warum sagt der Bundesrat, wir können das ja auch ablehnen? Stimmt das nicht, was er sagt? Oder wie schätzen Sie das ein?
Also de facto ist es so, dass man es im Prinzip muss annehmen. Es hat ja auch in der EU gewisse solche Konstruktionen gegeben. Man hat einfach in Irland beispielsweise viermal müssen abstimmen, bis das Ergebnis das gebracht hat, so wie es die EU hat wollen. Und wenn man das nicht macht, gibt es halt dann Retorsionen, Gegenmassnahmen. Jetzt hat man ja gesagt, man macht einen Paketansatz, dass alles innerhalb des gleichen Pakets stattfindet. Aber nach dem Common Understanding, also dem, wo jetzt schon voraus sich geeinigt hat in den Sondierungsabkommen, könnte die EU wieder in allen Paketen, jedem einzelnen Paket, können sie gewisse Gegenmassnahmen gegen die Schweiz treffen.
Und
die Schweiz
wehtun. Gegenmassnahmen, was könnte das sein?
Das können Massnahmen sein, dass sie einfach gewisse Zulassungen vielleicht nicht mehr akzeptieren. Das können Gegenmassnahmen sein, dass sie finanziell höhere Forderungen stellen. Das ist auch völlig offen, während wir in Handelsverträgen zwischen typischen Staaten, die durch die WTO reguliert werden, hat man im Normalfall nur monetäre Ausgleichsmaßnahmen. Aber das ist überhaupt nicht so festgelegt.
Also es ist nicht einmal monetär, Sie könnten zum Beispiel auch sagen Horizon, zum Beispiel, Sie sagen, ja, wir müssen das wieder zulassen, könnten Sie sagen, ja, jetzt müssen wir es wieder
so im spendieren. Prinzip können wir da, wo wir jetzt so als Nadelstich kennzeichnen bei uns, das würde man gerade noch institutionalisieren.
Und wir würden unterschreiben, dass Sie das dürfen.
Dass Sie es dürfen machen und dass die gleichen Regeln, die wir jetzt haben, definiert haben, für alle zukünftigen Verträge, die wir abschliessen mit der EU, eben so gelten. Oder? Wer schliesst schon so etwas ab? Etwas unterschreiben, das man ja gar noch nicht lesen kann, weil es gar noch nicht Bestand hat.
Wie gross schätzen Sie eigentlich die Gefahr ein? Also, ich rede da immer ein bisschen von der Pandora-Box, oder? Dass wir jetzt zwar die Verträge abschliessen, dann machen wir ein paar Ausnahmen, das werden wir schon anbringen, weil das ist wichtig aus innenpolitischen Gründen. Aber aus meiner Sicht, das grundsätzliche Problem ist schon, es ist eine Pandora-Box. Die EU kann einfach sagen, das ist ein bilateraler Vertrag, künftig oder bisher. Und zweitens, alles, was den Binnenmarkt betrifft, können wir selber dynamisieren und ihnen nichts sagen. Und wenn ihr dagegen seid, ja, dann müsst ihr halt in Kauf nehmen, dass wir machen können, was ihr wollt. Wie gross, findet sie, ist die Gefahr, dass dann eben in 10 Jahren, wir haben keine Ahnung, wie die EU in 10 Jahren aussieht, dass die EU sagt in 10 Jahren, du, die komischen unterschiedlichen Einkommenssteuern von Zug, Aargau, Zürich, das ist doch eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist nicht ein Level Playing Field. Weil das ist offensichtlich, dass gewisse Firmen extra dorthin gehen wegen ihren Angestellten und so weiter. Die Unternehmenssteuern haben wir schon leider ein bisschen harmonisiert. Wie gross ist die Gefahr?
Also, die Gefahr ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Es ist auch seit 1997. Hat die EU ihre interne Entscheidungsfindung geändert und hat gesagt, in allen Fragen, die Binnenmarkt relevant sind, braucht es nur noch Mehrheiten und keine Einstimmigkeit mehr. Und seitdem tut sowohl die EU-Kommission wie auch der EUGH mehr und mehr Tatbestände, ökonomische Tatbestände, wie jetzt die Besteuerung von Leuten, die mit den Firmen arbeiten, als Binnenmarkt relevant erklären. Das kann die EU jederzeit machen.
Eben, das können sie jederzeit machen.
Einseitig, dann ist es kreislos und dann ist es so.
Eben, das ist eigentlich ganz verrückt. Sie können nicht nur sagen, wir dynamisieren alles, was wir wollen. Ja. Sie können sogar sagen, wo dass sie dynamisieren. Das können wir jetzt nicht festlegen. Wir können nicht sagen, Personenfreizügigkeit könnt ihr dynamisieren, was ja unglaublich ist. Ihr könnt dynamisieren das Stromabkommen. Auch das ist eigentlich unglaublich, aber es geht noch weiter. Sie können sagen, eben, zum Beispiel das Stimmrecht. Das Stimmrecht sollte man doch jetzt auch harmonisieren. Das ist auch binnenmarkt relevant. Und das können Sie ja, wenn es ein paar findige Journalisten gibt, Juristen gibt, fast das Gleiche, dann können die das so definieren. Stimmt das?
Also bezüglich Stimmrecht möchte ich jetzt nicht äußern, ob das aufs Level Playing Field eine Auswirkung
hat. Ich kann Ihnen sagen, warum. Das ist nämlich auch wahnsinnig, oder? Ich meine, das ist nämlich auch etwas, wo wir angefangen haben mit dem Rahmenabkommen, haben wir doch Unionsbürgerrichtlinie, kein Mensch davon geredet. Niemand. Und niemand hat das Gefühl gehabt, dass in der Personenfreizügigkeit das drin ist. Zweitens, dass das zu tun hat mit dem Binnenmarkt. Unionsbürgerrichtlinie. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Wir sind nicht Mitglied von der EU. Jetzt ist es so, hat mir jemand gesagt, was sehr gut kennt. Er hat gesagt, die Unionsbürgerrichtlinie, die Richtlinie, habe ich jetzt einmal gelesen. Mhm. Und dort ist völlig klar, das Endziel, das die EU hat, ist Stimm- und Wahlrecht überall gleich. Überall gleich.
Okay.
Also letztlich würde ich ja da sagen, weil die Unionsbürgerrichtlinie haben wir ja noch nicht geschafft, vielleicht schaffen wir es noch, aber in der Verhandlung ist das noch nicht ausgeschlossen. Das geht in die Richtung, dass am Schluss jeder EU-Bürger bei uns Wahl- und Stimmrecht hat. Was ja, wenn man weiss, wir haben so viele Abstimmungen, ist ein etwas anderes als ein Wahlrecht in Malta.
Ja, also wo es natürlich reinpasst, ist schon das Fakt, dass der EUGH natürlich eine klare Auslegungsbestimmung hat, wo sagt, was im Zweck von der Integration von der EU dient, dem muss man höheres Gewicht geben in der Entscheidungsfindung. Mhm. Und die Interpretationsregel, die führt dazu, dass die EUGH heute sogar gegen Verträge, die EU-Verträge verstoßt oder die Verträge einfach lautlos existieren. Es wird taktisch geschickt gemacht. Um einfach das Ziel von der tieferen Integration von der EU zu erreichen. Also, die Finalität von der EU-Integration ist das entscheidende Auslegungskriterium vom EUGH. Und der wird für unsere Streitschlichtung, wenn wir Differenz haben mit der EUGH, relevant. Also, da hat die Schweiz kaum eine Chance, hier faires Urteil.
Ich glaube, das ist auch wichtig, oder, dass man das einfach wieder mal betont. Der EU geht es schon auch darum, den Binnenmarkt auszubauen. Und es geht auch darum, ihre Wirtschaft zu stärken. Jetzt kann man fragen, ist die Bilanz so gut oder nicht? Ich glaube, der Binnenmarkt hat gar nicht so viel gebraucht, wie sie sich erhofft haben. Das ist aber gleich. Aber was viele Schweizer, glaube ich, völlig unterschätzt ist, das ist ein neuer Staat, der geschaffen werden soll. Ich glaube, sie werden nicht Erfolg haben, weil die Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen sind zu gross. Aber das ist schon das Endziel. Sie wollen einen neuen Staat bilden. Und deshalb habe ich immer so das Gefühl, in der Schweiz wird das immer ein bisschen so schön geredet oder vernötigt. Oder wenn sie sagen, ja, das sind nur ein paar Vorschriften, die man da anpassen. Der Kühlschrank muss ja in der Schweiz 55 cm sein. Wir können das 57 machen. Warum lässt sich dort die Wirtschaft, doch ein grosser Teil von der Wirtschaft, und vor allem grosse Konzerne, an der Nase rumführen?
Also da müssen Sie vielleicht eher die Economies fragen oder mehr fragen. Aber was man schon sagen kann, es ist einfach nicht mehr proportional zu den wirtschaftlichen Fragestellungen. Der Binnenmarkt wird völlig überhöht. Oder? In der Bedeutung ist er immer noch wichtig für die Schweiz. 46% von der Schweizer Export gehen im Binnenmarkt. Aber wenn man die Entwicklung von Europa und von der EU anschaut, ist die Bedeutung massiv zurückgegangen. Mhm. Im Vergleich zu vor 25 Jahren hat sich die Bedeutung von der EU weltweit halbiert auf etwa 14%
des Binnenmarkts, auf etwa
14% vom weltweiten Sozialprodukt.
Spitter.
Und wenn man die Zukunft anschaut, es gibt eine OECD-Studie, die von 2022 bis 2040 läuft, über die 18 Jahre. Wenn Sie das weltweite Wachstum anschauen, auf diesen 18 Jahren, werden 93% nach dieser OECD-Prognose außerhalb von Europa stattfinden. Okay. Und wir Schweiz müssen uns doch auf die Märkte, die sich rasch entwickeln, orientieren, die weltweit tätig sind. Mhm. Und die Gefahr, wo wir laufen, ist so eng andocken an die EU, dass wir dann plötzlich in Beziehung zu diesen 93% durch die EU eingeschränkt werden. Mhm. Das plötzlich heisst, ihr müsst euch jetzt auch gewissen Handelsabkommen, die wir von der EU haben, unterordnen, für das Level Playing Field im Binnenmarkt zu erreichen. Ja. Also da hat es Gefahren drin, wo aus meiner Sicht einfach, wenn man ein bisschen langfristig denkt, wo müsste ich sehen, wir müssen probieren, mit der EU zu vernünftigen Vereinbarungen kommen, das ist zweifellos. Mhm. Aber ich glaube, die sind auf einer anderen Ebene zu finden schlussendlich und man könnte auch eine gewisse Zeit mit einem Freihandelsabkommen und einem Teil von den Status Quo-Verträgen, die wir heute haben. Mhm. Wir sind nicht in einer Brexit-Situation, wir haben bestehende Verträge, wo zum Teil von der EU nicht mehr jeder 100% respektiert wird, aber mit dem können wir ohne weiteres die nächsten 10 Jahre leben und schauen, dass wir dann eine einvernehmliche Lösung finden, auf Augenhöhe mit der EU, wie sich für ein selbstständiges Land auch gehört und wie es die EU auch kürzlich mit Kanada gemacht hat, ein Land, das nicht sehr viel grösser ist als die Schweiz, wenn man also das Sozialproduktpotenzial anschaut. Ich glaube, man sollte einfach ein gewisses Selbstbewusstsein wieder haben in diesem Land.
Ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die mir da jetzt auch einfallen, die Sie gesagt haben. Das erste ist, Sie haben gesagt, 46% der Exporte gehen in die EU und EU-Binnenmarkt. Ich glaube, die Leute, die das hören oder die Zahl hören, die haben immer das Gefühl, wenn wir die bilateralen Verträge nicht mehr haben, dann ist 0%.
Nein, das wäre genau gleich.
Und das ist genau gleich. Das glaube ich auch, weil es verrückt ist. Ja, und das ist total banal, aber man muss es ab und zu wieder sagen. Die Schweiz liegt in der Mitte von Europa. Wir haben seit dem 16. Jahrhundert wahrscheinlich etwa mehr oder weniger den Wirtschaftsaustausch mit Europa. Wahrscheinlich ein bisschen grösser gewesen im 16. Jahrhundert als jetzt. Aber der Punkt ist, wir sind zumindest in Europa und man treibt immer Handel zuerst einmal mit denen, die Nachbarn sind. Und das ist unabhängig vom Regime, das ist unabhängig von den Verträgen, das ist unabhängig von den Freihandelsabkommen. Ich meine, wir haben zu Napoleons Zeiten im 19. Jahrhundert, im Ersten Weltkrieg, unter den Nazis, im Kalten Krieg, die Zahlen, da bin ich überzeugt, wenn wir es nachschauen, sind immer etwa gleich gewesen. Spielt gar nicht so eine Rolle. Also das ist das Erste, was ich glaube, ist wichtig. Und das Zweite, was ich auch interessant finde, ist, ja, warum ist jetzt die EU weniger wichtig geworden für uns? Weil die EU nicht so wahnsinnig schön wächst. Ja, weil all die Massnahmen, die sie behauptet haben, das bringt uns etwas, das macht unsere Wirtschaft stärker, Vertrag von Lissabon, Binnenmarkt, Einheitswährung, das sind ja alles Massnahmen gewesen, die sie behauptet haben, es wird gut. Ja. Und jetzt ist es nicht besser geworden.
Ja, das ist so.
Also das ist eigentlich der Grund, warum wir nicht sollten.
Wenn Sie die Entwicklung anschauen jetzt von der EU in den letzten 15 Jahren, die ist nicht erfolgreich. Oder? Wenn Sie jetzt vergleichen mit Amerika, kann man ja ungefähr vergleichen, da ist vor 15 Jahren das Sozialprodukt von den USA und von der Amerika und von der EU etwa gleich gross gewesen. Heute, wenn Sie Amerika 100% nehmen, ist die EU noch 55%. Da sieht man, wie die EU weniger erfolgreich ist wirtschaftlich. Ja. Sogar im Vergleich zu der Schweiz, erstaunlicherweise, wenn Sie den Produktionsindex von der Industrie anschauen, 2010 bis heute ist in Deutschland Produktionsindex, jetzt haben Sie nach Covid wieder den Level von vor 2010 erreicht. Die Schweiz ist auf 35% höher am Level. Und das also, nur in diesen 13 Jahren, oder? 35% mehr Industrieentwicklung als in Deutschland. Und man hört ja heute führende deutsche Firmen, wie der Kettensägenfabrikant Stihl, der sagt, er überlegt sich, gewisse Produktionsstätten in die Schweiz verlegen, obwohl dort Löhne doppelt so teuer sind. Ich glaube, das ist ja wichtig, dass die Leute, die in der Schweiz wohnen, da realisieren, oder? Wenn wir in 20 Jahren halb so hohe Löhne haben wie heute, wenn wir die gleichen ökonomischen Randbedingungen haben, wie sie heute durch die EU-Bürokratie halt damit verursacht wird.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch wieder betont, weil das wird dann uns ja vorgeworfen. Wir sind ja offensichtlich, ich habe einig, was das betrifft, aber es geht uns nicht darum, die EU schlecht zu reden.
Überhaupt
nicht. Und auch unsere europäischen Nachbarn nicht, weil die sind, wie ich vorher gesagt habe, die sind seit dem seit dem 14. Jahrhundert sind die Wirtschaftler für uns entscheidend immer gewesen. Und wir haben Freude, wenn es ihnen gut geht, weil dann können wir auch bessere Geschäfte machen. Es ist eher die Realisation, was Sie vorher gesagt haben. Die EU macht eine Wirtschaftspolitik, die nicht gut ist. Und das hat viel zu tun mit der EU, die halt zu viel reguliert, oder? 90er Jahre EWR, ich weiss gar nicht, was Sie für eine Meinung haben. Ich bin damals flammender Befürworter gewesen, weil man auch gemeint hat, das sei ein Liberalisierungsprojekt. Das sei gut, das sei so eine neoliberale Utopie. Und das ist es eigentlich nicht mehr wahr. Sondern im Gegenteil, es ist jetzt ein bürokratisches Phänomen, wo jedes Detail, ich denke, jedes Mal, wenn ich Google anschaue, mit dieser unsinnigen Datenschutzabfrage, ja, sind Sie einverstanden? Jeder normale Mensch sagt einfach Klick. Gibt niemand, der da irgendwie Einspruch hat. Das ist EU. Und weil die EU das jetzt so macht, ist es für uns so gefährlich, auch für unseren Wohlstand.
Ja, ich glaube eben, entscheidend ist, dass wir weltoffen bleiben, oder? Und dass wir die Priorität der ganzen Welt geben, ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob das jetzt auch bezüglich Universitäten ist, oder die besten Universitäten in Europa. Keine einzige von den Top 30 ist in der EU. Mhm. Aber wir haben in Europa knapp 10 zusammengenommen in England und in der Schweiz. Mhm. Ist eben gerade gemessen.
Was ironisch ist.
Ist eben gerade
gemessen. Ausgerechnet die zwei Länder, die eben nicht in der EU sind.
Also, ja. Wir müssen einfach weltoffen bleiben. Mhm. Wir müssen mit der EU gute Kontakte pflegen. Wir müssen natürlich auch Geschäfte mit der EU weiterentwickeln. Aber für da haben wir ein Freihandelsabkommen, wie wir es auch mit vielen anderen Ländern auch machen.
Können Sie mit gutem Gewissen als Unternehmer sagen, weil wirklich die Wirtschaft ja andere Vertreter sehr stark, dass immer sagen, können Sie mit gutem Gewissen sagen als Unternehmer, die neuen Verträge, die brauchen wir nicht. Wir haben keine Wohlstandseinbussen wegen dem, sondern im Gegenteil. Wir hätten Wohlstandseinbussen, wenn wir es anders machen.
Ja, schauen Sie, Herr Somm, ich wäre schon für neue Verträge. Mhm. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Mhm. Wenn wir die Verträge mit diesen Abkommen, wie wir sie ja heute die meisten schon haben, mit einer vernünftigen Schiedsgerichtsklausel können ausstatten und mit vernünftigen Kompensationsmechanismen, wie sie unter WTO üblich sind, bei normalen Verträgen zwischen zwei Staaten oder Staatengebilden, dann würde ich den Vertrag sofort unterzeichnen. Aber nicht zu dem Preis.
Gut, jetzt kommen wir nicht zum Preis. Und das ist eigentlich eher staatspolitisch. Was ist das staatspolitische Problem, das Sie sehen?
Also das staatspolitische Problem ist einfach, dass einerseits die Kantone, andererseits das Parlament, aber am meisten das Volk, politisches Souveränitätsrecht, muss abgehen nach Brüssel. Das sind über Sachen, die wir heute in den Gemeinden, in den Kantonen, im Bund oder das Volk selber in Volksabstimmungen können entscheiden, dass relativ viel von diesen Sachen nachher in Brüssel entschieden werden.
Und aber das wieso? Ist etwas, immer noch, Sie sagen immer noch, wir können immer noch das Referendum ergreifen, sagen Sie. Und dann stimmen wir ab und dann lehnen wir das ab.
Ja, es ist einfach, denn sehr viele Volksabstimmungen sind die unter dem Damoklesschwert von der EU. Wenn man nicht da stimmt, wie man müsste stimmen, weil es ja eine Übernahme ist von einem EU-Gesetz, eine dynamische, die man vielleicht nicht will, dann nachher muss man Gegenmaßnahmen gewärtigen. Und wenn die besonders hoch sind, dann sagt man vielleicht, ja, wir stimmen vielleicht lieber noch das zweite Mal ab. Oder vielleicht kommt es das zweite Mal besser raus. Wie es in der EU eben regelmäßig immer wieder etwas passiert.
Wie weit würden Sie gehen? Also würden Sie sagen, dann ist direkte Demokratie eigentlich nicht mehr viel wert,
oder? Ja, nicht in allen Bereichen, das ist klar, aber der Bereich wird wahrscheinlich auch hier laufend ausgedehnt werden, weil die EU auch wieder Zuständigkeitsbereich ausdehnt, insbesondere der EuGH. Der EuGH hat ja in der EU die sogenannte Kompetenz. Er kann wirklich neue Sachen, die nicht einmal in den EU-Verträgen sind, kann er als relevant erklären und die Kommission wird dann aktiv, wenn das der Vertiefung vom Binnenmarkt dient und im Level Playing Field. Oder? Und was, man kann sich ja vorstellen, was da alles könnte drunter fallen.
Sie sind jetzt relativ nahe mit Ihrer Organisation an dem Prozess, der jetzt hier läuft. Ja. Wie ist der Stand? Jetzt eben, das Mandat soll beschlossen werden. Wie schätzen Sie sie? Gibt die Verhandlungen, wird da noch etwas gross verändert? Oder können wir eigentlich davon ausgehen, das Common Understanding, das ist es etwa? Wie schätzen Sie das ein?
Also wir hoffen natürlich immer noch, dass es deutliche Verbesserungen gibt. Wir haben auch im Bundesrat, also jedem Bundesrat und jedem Regierungsrat von allen Kantonen, einen Brief geschrieben zu dem Mandat. Das Mandat ist ja schriftlich vorgelegt, die Leitlinie zum Mandat. Wir wählen einen Punkt, was wir Verbesserungen erwarten. Wir haben die ganzen 11 Punkte, die für uns relevant sind, definiert. Wenn es da massive Verbesserungen gibt, dann würde ich nicht ausschliessen, dass man dem Paket auch zustimmen kann. Aber so wie das Verhandlungsmandat vom Bundesrat formuliert war, also nur in zwei Bereichen, das eine ist der Lohnschutz und Spesen und das andere ist die Einwanderung ins Sozialsystem, noch Verbesserungsbedarf überhaupt anstrebt, bin ich ein bisschen skeptisch, ob er das Mandat noch anpasst, dass wirklich auch in den relevanten, entscheidenden Fragen noch Verbesserungen erzielt werden müssen.
Was wäre Conditio sine qua non? Also was müsste wirklich noch verbessert werden, dass Sie würden sagen, ich als Hans-Jörg Bertschi, Exportunternehmer, kann zustimmen mit gutem Gewissen, was müsste man wirklich verbessern?
Also, ich glaube, es gibt einen Bereich, das ist der von der Unionsbürgerrichtlinie, Personenfreizügigkeit, wo wir können auf die dynamische Rechtsübernahme verzichten. Sondern einfach halt autonomen Nachvollzug, wie bis heute. Dann ist die Frage natürlich von der Streitschlichtung eine wichtige Frage. Die müsste unseres Erachtens, wie der WTO auch üblich, ein neutrales Schiedsgericht sein, das die Streitschlichtung macht, ohne dass die EUGH-Auslegungen bestimmende bindenden Einfluss hat, wie es im Text heisst, auf das Schiedsgericht. Das dritte, die Gegenmaßnahmen, die die EU kann ergreifen, wenn wir etwas anderes machen, wieder als sie will. Dass das nur monetäre Maßnahmen, wie das in der WTO auch üblich ist, nach sich zieht und nur in dem Abkommen, was es auch betrifft. In dem Sinn, nur sich dort auswirkt. Und dann müsste eben das Freihandelsabkommen auch wirklich total entkoppelt sein. Das ist nicht genau definiert. Aber es ist natürlich so, dass wenn die EU oder das EUGH plötzlich sagt, Freihandelsabkommen ist auch binnenmarktrelevant, dann müsste man es halt auch diesen Regeln unterstellen. Also da müsste die aussen vorbleiben, wie es heute ist, unverändert. Und der letzte Punkt, glaube ich, auch die Kohäsionsmilliarden, die würden wir im Grundsatz unterstützen. Aber auch die müssten spezifisch für bestimmte Zwecke, wie die heutigen Kohäsionsmilliarden auch sind, gesprochen werden. Und es müsste eine Gegenleistung von der EU da sein, dass sie ihre Verträge einhalten. Also wenn die Verträge nicht eingehalten werden, dass man auch die könnte entsprechend anpassen.
Aber wenn ich Sie richtig jetzt verstanden habe, das Prinzip von der dynamischen, das ist ja so ein beschönigendes Wort, das Prinzip von der dynamischen Rechtsübernahme in all den Abkommen, ausgenommen die Ausnahmen, die Sie jetzt definiert haben, das würden Sie akzeptieren?
Also, ein Punkt habe ich noch vergessen zu erwähnen, der auch noch sehr wichtig ist. Da gilt die dynamische Rechtsübernahme, so wie es definiert ist, und die institutionellen Regeln gelten nur für die jetzt vereinbarten Abkommen.
Also, man könnte eben
sagen. Darum haben wir gesagt, Freihandelsabkommen, Unionsbürgerrichtlinie geht raus.
Ja.
Das im Flugverkehr oder dann im technischen Energieabkommen geht primär ein technisches Abkommen, ja. dass
wir
die
Sachen. Landwirtschaft haben wir ja noch, landwirtschaftliche Export, oder?
Ja, das ist nicht drin.
Und wie ist es denn zum Beispiel, ich meine, Stromabkommen, das ist ja jetzt auch zum Gespräch. Da würden Sie auch eine Dynamisierung akzeptieren?
Also dort weiss man ja noch gar nicht, wie das Abkommen aussieht.
Aber ich finde
es ja einige gewissen Abkommen, ja. Wo es mehr um technische,
technische Charakter. Das kann ja sein. Wobei, das ist ja so wieder so ein Gummibegriff, oder? Das kann ja alles heissen.
Aber es muss einfach für die Abkommen sein, die man jetzt abschließt. Und es muss pro Abkommen separat individuell festgelegt sein.
Und was halten Sie denn davor, dass man einfach sagen, wobei, es ist sicher schwierig, das durchzubringen, dass man einfach sagt, hey, wir sind sehr zufrieden mit diesen bilateralen Verträgen. Und wenn die EU es nicht mehr so gut findet, sollen sie die künden. Und dann können wir auch gut leben ohne bilaterale Verträge. Würden Sie so weit gehen?
Ja, ich würde jetzt die EU nicht einladen, aber es ist sicher schon.
Nicht einladen, aber jetzt
intern. Aus unserer Sicht, wenn das Paket nicht mehr verbessert wird und sie der Volksabstimmung scheitert, dann hat das auf die Schweiz sehr, sehr bescheidene negative Auswirkungen. Langfristig sicher sehr, sehr positive Auswirkungen. Das Stärken vom Standort Schweiz. Wir sind Innovationsweltmeister. Wir sind das beste Land weltweit bezüglich Innovation. Das liegt an diesen freiheitlichen Rahmenbedingungen. Das liegt an unserem Föderalismus. Das sind Grundlagen von dem. Und wenn wir die Grundlagen anfangen zu zerstören, dann machen wir unser Erfolgsrezept kaputt. Ich glaube, jedes Land und jedes Unternehmen muss sich überlegen, was ist sein Erfolgsrezept. Es muss sich differenzieren von anderen Unternehmen und von anderen Ländern und nicht Gleichmacher. Und das ist der grösste Konstruktionsfehler in der EU, dass sie Gleichmacherei suchen.
Wie es natürlich auch häufig irgendwie der gemeinsame Nenner ist, der grösste Nenner. Der gemeinsame grösste Nenner ist meistens eben das Schlechteste, das ist klar. man kann ja nicht aufgehen. Aber Sie als Unternehmer, Sie haben schon sehr viele Verhandlungen geführt. Das ist tägliche Brot. Sie wissen, wie das geht. Wenn Sie jetzt vom Bundesrat hoffentlich bald eingeladen werden als Chefunterhändler mit der EU, was würden Sie machen?
Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das stattfindet. Ja. Ich fühle mich auch nicht als der
geeignete
Unterhändler, aber man muss einfach klar noch in eine Linie ziehen für sich und muss die auch auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Partner kommunizieren. Und man muss auch bereit sein, vom Tisch aufzustehen.
Wenn das ist sieht, ganz wichtig.
Wenn man oder? Sieht, man kommt nicht weiter, oder? Da muss man bereit sein. Und ich glaube, das ist das, was heute in der Schweiz fehlt. Oder?
Mich tut es eben, wenn ich jetzt der Unterhändler wäre, oder ich wäre der Bundesrat, was beides relativ unrealistische Szenarien sind, ähnlich wie bei ihm. Da ist mir doch klar, ich müsste doch in der Öffentlichkeit zumindest den Eindruck erwecken, als Bundesrat. Wir können auch anders. Mhm. Ich würde jetzt jeden Tag als Bundesrat sagen, ja, wir können auch ohne bilaterale Verträge leben. Und dass die EU immer unter die Nase reiben, dass die wirklich das Gefühl haben, du, die Schweizer, die spinnen, die würden gerne ohne bilaterale Verträge. Und zwar nur deswegen, damit die merken, hey, wir können auch anders. Ob ich denn das wirklich glaube, ist eine andere Frage. Aber ich finde, das finde ich so wahnsinnig bei uns. Sowohl Diplomaten wie der Bundesrat tun eigentlich immer das Gegenteil weg. Sie sagen immer, wir sind schwach, wir müssen nachgeben, wir können gar nicht anders. Dass ich das Gefühl habe, die wollen gar nicht verhandeln. Die hätten am liebsten, Brüssel würde gerade sagen, komm, machen doch das, ihr könnt unterschreiben. Und sie würden gerade unterschreiben, wenn es das blöde Volk nicht gäbe.
Ja, das
sind meine Worte.
Das würde ich jetzt nicht gerade so unterschreiben, denke ich, aber es braucht einfach eine Interessenvertretung schlussendlich. Der Bundesrat hat die Interessen der Schweiz vertreten oder muss die Interessen der Schweiz vertreten. Macht es auch in vielen Fragen sehr gut, auch in den internationalen Handelsfragen. Wir haben sehr grosse Fortschritte erreicht, wenn ich das Dienstleistungsabkommen mit dem UK anschauen, wo wir können schliessen.
Ja. Indien ist super. Auch gut, oder?
Freihandelsvertrag mit Indien ist auf einem guten Weg. Mit Chile ist vor Abschluss. Mercosur ist vor Abschluss. Wir haben in den letzten 15 Jahren Freihandelsabkommen können mehr wieder verdoppeln. Also, es wird sehr gut geschaffen in Bern, in diesen Bereichen. Aber über das wird nicht geredet, oder? Das ist am Schluss viel wichtiger. Das ist 93% vom Markt. Und wir streiten um die 7% vom Wachstum jetzt hier.
Aber was ich auch interessant finde, ist, dass die Sachen, die Sie erwähnt haben, die sind alle vom SECO ausgehandelt worden. Das ist das alte Bavi, das ausgehandelt hat. Die wissen, wie man verhandelt. Ja. Seit man das Integrationsbüro, früher ist es ja gemeinsam geführt worden vom EFF, also vom Wirtschaftsdepartement und vom EDA. Ja. Jetzt ist es nur noch EDA. Seit EDA das übernommen hat, ist ein Euro-Turbo-Geister, die verhandeln gar nicht normal, sondern die wollen eigentlich sich anschliessen. Weil da, was Sie eben gesagt haben, das sind alles Verhandlungen, die ich auch finde, bin ich Ihrer Meinung, da hat man viel erreicht, da machen sie es gut. Aber bei der EU hat man das Gefühl, das ist ganz anders.
Ja gut, im SECO sind es natürlich auch Wirtschaftsfachleute, die verhandeln. Ich bin selber ein Wirtschaftsspezialist, ein Ökonom, oder? Das ist klar. Und ja, das ist der diplomatische Bereich.
Ich glaube, aber die Einstellung ist anders. Ich glaube, die würden auch, unsere Diplomaten würden wahrscheinlich viel besser verhandeln mit Korea als mit der EU. Aber bei der EU habe ich wirklich das Gefühl, ja, es tut mir leid, die sind einfach irgendwo, haben sie das Gefühl, wir müssen doch auch dazugehören. Wir sind doch Europa. Wir sind doch Europäer. Alle die Sprüche kommen die ganze Zeit, die ich immer lustig finde in einem Land wie die Schweiz, wo Heimatstern, also Europäischer kann man gar nicht sein als wir, oder? Wir haben so viel Sprache. Aber noch einmal zurück zum Verhandeln. Oder sagen wir es so, eher ins Politische. Ihre Organisation, die hat schon viel Einfluss gehabt, würde ich sagen. Vielleicht sogar einen überdurchschnittlichen Einfluss. Wie geht es weiter? Was machen Sie jetzt noch?
Gut, wir können die Organisation natürlich noch etwas weiterentwickeln. Also, das Co-Präsidium setzt sich zusammen zu über 90% von Vertretern aus den Parteien von der politischen Mitte, FDP, die Mitte, parteilos auch. Mhm. Und wir sind noch nicht ganz in anderen Kantonen von der Schweiz aktiv. Da werden wir sicher noch verbessern jetzt. Und dann müssen wir schauen, wie die Verhandlungen rausgehen. Wir werden da sicher wieder pointiert Stellung nehmen zu den einzelnen Schritten. Unter autonomieswiss.ch freue ich mich auch über jeden Beitritt, der zu uns kommt und einfach mitmacht in der Organisation. Es ist ein Verein ohne Gebührenpflicht oder Mitgliedsbeitragspflicht. Wir leben von Sponsoren und Gönner, die uns unterstützen. Und wir werden die Verhandlungen jetzt begleiten und dann am Schluss halt das Ergebnis von diesen Verhandlungen würdigen und aufgrund von dem dann entscheiden, wie wir uns positionieren zu dem Abkommen.
Ja gut, also danke vielmals für das sehr spannende Gespräch. Zweitens, ganz wichtig, alle die Leute, die jetzt zugelassen haben, und die sind ja alle unserer Meinung, Gott sei Dank, dann beitreten dort auf swiss.ch und dann natürlich nebenspalter.ch abonnieren, ist klar. Nein, wir sind gespannt, wie das weitergeht mit den Verhandlungen. Schauen natürlich auch, was dort Swiss macht, weil das sind immer, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, immer sehr interessante Texte und Einschätzungen zu dieser Frage. Danke vielmals, dass Sie auch, da muss ich jetzt auch noch ernsthaft sagen, dass Sie eben patriotisch, Sie haben ja auch noch ein Unternehmen zum Führen und dass Sie gleichzeitig sich politisch so engagieren. Gratulieren zu dem. Danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Somm, das wünsche ich Ihnen auch.
Ja, danke vielmals, merci. Das war die Somm-Show mit dem Hans-Jörg Bertschi, Exportunternehmer aus Dürrenäsch im Aargau. Eines der grössten Logistikunternehmen, die wir überhaupt haben, exportorientiert und so weiter. Ist ein Vertreter von der Wirtschaft, der es ein bisschen anders sieht als andere Leute von der Wirtschaft. In dem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder bei der nächsten Somm-Show.